Ihnen die Geschichte von Martin Luther an die Tür nageln. Hat auch jemand was verstanden? Finde ich toll. Also ist nicht so, dass wir nichts von unseren Kindern lernen könnten. Ich glaube sogar viel mehr, als wir oft denken. Ja, ihr habt eben das schon gesehen. Och, ich mache das einfach schon mal. Habe ich euch jetzt überrascht? Da ist er. Lassen wir den nämlich schon mal dran. Habt ihr ja schon gesehen, muss ich ja nicht geheimnisvoll mit tun. Freiheit, Jesus nachfolgen, Freiheit in Liebe gestalten. Freiheit, das ist so ein Schlagwort, das setzt unwahrscheinlich viele Emotionen frei. Da denkt man, der eine denkt an Reinhard May, über den Wolken muss die Freiheit grenzenlos sein. Manch einer denkt vielleicht auch noch an Arno und Andreas, Zauberwort Freiheit, so oft strapaziert. Grenzenlosigkeit, Weite, Alleinsein, keine Grenzen haben, so leben können, wie ich will, ohne dass da irgendjemand mir an irgendeiner Stelle eine Vorgabe macht, mich eingrenzt, ich darf einfach. Bei diesen wenigen Worten merkt man schon ganz schnell, hey, das ist gar nicht so einfach mit der Freiheit. Ich erinnere mich dran, ich habe zu Schulzeiten noch, durfte ich auch eine Bibelarbeit halten im Jugendkreis und ich bin losgezogen und habe verschiedene Leute interviewt zum Thema Freiheit, unter anderem meinen Tutor und Physiklehrer. Und Freiheit, ein Ergebnis war Freiheit, meine Freiheit endet bei meinem Nächsten, weil der hat ja auch Freiheit und Freiheiten. Und wenn jeder nur drauf pocht, was er will, dann wird es irgendwo schwierig. Ganz banal, wenn ich mir die Freiheit nehme, über rote Ampeln zu fahren, wird das gefährlich. Also da ist auch eine Grenze. Es gibt Regeln und die schränken mich notwendigerweise ein. Aber es gibt auch ein hohes Gut an Freiheiten. Die Meinungsfreiheit, wir schreiben sie uns auf die Fahnen. Die Pressefreiheit, wehe, wenn sie nicht da ist, wenn sie eingeschränkt wird, sofort wird dagegen an. Die Religionsfreiheit, davon profitieren wir als Freikirchen auch. Das sind nicht nur immer die anderen, wenn auch andere Religionen ja auch. Die Versammlungsfreiheit. Wie oft wurde in den Tagen von Corona schon protestiert, zu sagen, wir möchten unsere Freiheiten wiederhaben. Wir möchten uns nicht einschränken lassen. Durch eine Maske, durch Gehregeln, wie auch immer, all das. Wir reagieren empfindlich, wenn wir merken, der Korridor wird schmaler. Ich kann nicht das machen, was ich eigentlich will. Ob es gut ist, das lassen wir nochmal dahingestellt sein. Und Reformationstag, Martin Luther, dieser Tag erinnert uns ja daran, dass Kirche immer wieder eine Erneuerung braucht. Auch wir, auch unser Christsein braucht Erneuerung. Von Martin Luther stammt ja dieser, finde ich, sehr spannender Satz, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Reicht. Seht mal zu, wie er damit klarkommt. Nein, so eine widersprüchliche These von Martin Luther, das passt natürlich zu dieser Schrift, die er veröffentlicht hat, 1920, von der Freiheit eines Christenmenschen. Wie erfahren, wie leben wir Freiheit? Und ich habe gemerkt in der Vorbereitung auf diese Predigt, das ist überhaupt kein neues Thema. Das ist ein uraltes Thema. Freiheit, wie wollen wir, wie können sie leben? Paulus muss sie schreiben an Gemeinden, an Christen in Galatien. Und zwar, man muss sie einordnen. Er muss ihnen das doch mal so richtig deutlich vor Augen führen. Was bedeutet das eigentlich, christliche Freiheit zu leben, leben zu dürfen? Nicht grenzenlos, aber doch als ein Geschenk. Im Blick auf die Beziehung zu Gott, im Blick auf die Beziehung zueinander. Und dann zu gucken, ja, wie sieht das eigentlich aus? Gerade für die, die so das ganze Alte Testament mit allen Satzungen und Verordnungen, wer Lust hat, der kann ja mal drittes Buch Mose, fünftes Buch Mose, lesen so richtig diese ganzen Gesetzesvorschriften und Anordnungen. Ich wage zu behaupten, ihr gebt ganz schön schnell auf. Der sagt, habe ich keine Lust zu. Aber genau das ist dann mit drin. Und obwohl dieser Text so alt ist, trifft er und korrigiert er bis heute unser Verständnis im Blick auf ein Leben mit Gott. Einem Leben, ja, wie wir Jesus nachfolgen können. Also, wo brauchen wir Erneuerung? Nein, wo brauchst du? Wo brauche ich diese Erneuerung? Und dann gucken wir einmal rein in den Text für heute, Galater 5, 1 bis 6. Christus hat uns befreit. Er will, dass wir jetzt auch frei bleiben. Das ist so die dicke, eigentlich fettgedruckte Überschrift darüber. Steht also fest und lasst euch nicht wieder ins Sklavenjoch einspannen. Ich, Paulus, sage euch mit aller Deutlichkeit, wenn ihr euch beschneiden lasst, dann wird Christus und alles, was er gebracht hat, für euch nutzlos sein. Ich sage euch noch einmal mit Nachdruck, jedem, der sich beschneiden lässt, er verpflichtet sich damit, das ganze Gesetz zu befolgen. Wenn ihr wirklich vor Gott als gerecht bestehen wollt, indem ihr das Gesetz befolgt, habt ihr euch von Christus losgesagt und die Gnade vertan. Wir dagegen leben aus der Kraft des Heiligen Geistes und setzen alles auf Glauben und Vertrauen. Und so erwarten wir das Ziel, auf das wir hoffen dürfen, dass wir vor Gott als gerecht bestehen und das Heil erlangen werden. Wo Menschen mit Jesus Christus verbunden sind, zählt nicht, ob jemand beschnitten ist oder nicht. Es zählt nur der vertrauende Glaube, der sich in tätiger Liebe auswirkt. Spannender Text. Paulus zeigt uns hier seine 3G-Regel. Ich war jetzt am Überlegen, ob ich nicht vielleicht eine 5G-Regel draus mache, aber ich glaube 3G, da sind wir schon gut mit bedient, da haben wir uns schon dran gewöhnt, also bleiben wir bei 3Gs. Wiewohl, ich sage gleich vorweg, das erste G hat eine besondere Eigenart von ihm, aber ich glaube, diese 3G-Regel hilft uns wirklich, neu und nochmal drüber nachzudenken, wie sieht das eigentlich aus? Geht in die Richtung dessen, was Jessica, was deine Tochter uns mitgegeben hat. Das war schon eine gute Kurzform davon. Und das zu gestalten, also Freiheit in Liebe zu gestalten. Und der erste Gedanke dazu ist: Gesetz, das Pochen auf das Gesetz nützt gar nichts. Ich gewinne immer wieder den Eindruck, dass es typisch menschlich ist von uns, dass wir alles einfach haben wollen. Einfach. Ich weiß nicht, ob man Christsein so einfach fassen kann. Ich gebe dir einen Ratgeber und dann wisst ihr Bescheid. Aber an allen Ecken, man gebe mir die entsprechenden Paragraphen, man gebe mir ein sozusagen Kochbuch dessen, Rezepte dafür, man gebe mir Ratgeber, Anleitungen, Handbücher. An vielen Stellen scheint das zu funktionieren. Aber kriegen wir das hin, damit das Leben gelingt? Ich weiß nicht, wer von euch mal in solche Ratgeber die Nase reingesteckt hat. Nicht alles lässt sich IKEA-mäßig einfach zusammenbauen mit Gelinggarantie. Das ist was für Profis. Aber das funktioniert eben halt nicht im Blick auf das Leben. Und dann müssen wir reingucken, was ist da eigentlich los gewesen? Warum hat Paulus ihnen das geschrieben? Eigentlich war alles super. Menschen hatten die gute Nachricht von Jesus Christus angenommen. Sie hatten es gehört, sie hatten sich für ein neues Leben entschieden. Ja, und dann kamen die anderen. Das ist ja manchmal so spannend. Da sind Leute unterwegs mit Jesus und eigentlich haben die eine Ahnung, wie es aussehen könnte. Und dann kommen die Erfahrenen, die Leute, die vielleicht noch anderes im Gepäck haben und sagen, Moment, so einfach, wie du es dir machst, ist die Sache hier nicht. Wir müssen da nochmal drüber reden. Und genauso, wenn ihr wirklich Christen sein wollt und ein gottgefälliges Leben führen wollt, dann müsst ihr eigentlich erst einmal Jude werden. Dann müsst ihr erst einmal zu Gottes Volk dazugehören. Und das heißt Teil an dem alten Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, und Zeichen dafür war eben die Beschneidung an der Vorhaut bei den Männern. Das war Zeichen, man gehörte dazu. Aber das war nur ein Teil davon, weil damit verband man auch etwas, und zwar, dass man vor Gott gerechtfertigt war, dass man vor Gott in Ordnung war, dass alles Paletti war, würden wir vielleicht sagen. Das Volk Israel ist Eigentum Gottes. für die Juden Praxis und auch für Judenchristen. Es gehörte zu ihrer Vita dazu, zu ihrem Leben. Das war einfach so. Aber eben, es geht jetzt um mehr. Es geht nicht nur um eine Zugehörigkeit zum Volk Gottes. Es geht für uns und wird es immer gehen, um die Zugehörigkeit zu Gott selber, die Zugehörigkeit zu Jesus. Und die Frage, Luthers Frage im Übrigen auch, ist, wie werde ich vor Gott gerecht? Kann ich das durch sein äußeres Zeichen hinbekommen? Muss ich das machen? Und dann, was gehört mit dazu? Kann ich das machen? Oder wird es gemacht? Ist es gemacht worden? Und das Spannende ist bei solchen Dingen, Zeichen, und das war diese Beschneidung, Zeichen können immer zu einer Gefahr werden. Ich erinnere, ich weiß nicht, dürftet ihr aus Kindergottesdienstzeiten kennen, die sogenannte eherne Schlange auf einen Stab hochgehoben und wer drauf guckte, der blieb am Leben, obwohl er von einer giftigen Schlange gebissen wurde. Und nachher verselbstständigte sich das Teil. Das wurde zu einem Götzen erhoben, zu Nehushtan. Und dann musste dieses eigentlich gute Zeichen, lebensrettende Zeichen Gottes vernichtet werden. Kein Selbstgänger, nicht einfach so. Und hier passierte eigentlich Ähnliches. Paulus muss seinen Finger drauflegen und sagen, Leute, lasst euch auf gut Deutsch nichts einreden. Das gilt für euch nicht. Und ihr kommt auf diese Art und Weise nicht mit Gott ins Reine. Also nicht ein Formalismus oder so, wie ich es aufgeschrieben habe. Ihr könnt euch keine Pluspunkte bei Gott sammeln. Bei Real könnt ihr das vielleicht, wenn es so ein Rabattmarkenheft oder so etwas manchmal gibt. Da könnt ihr sagen, da klebe ich rein, dann kriege ich Sachen günstiger. Bei Gott funktioniert das nicht. Bei Gott können wir nicht kleben. Ganz egal. Ich bin getauft worden. Ein Kleber. Ich gehe zum biblischen Unterricht. Hey, gib wieder einen Kleber. Nützt nichts. Also, all das funktioniert nicht. Und genau das macht Paulus hier deutlich. Er sagt, die Beschneidung wertlos an der Stelle. Also es geht nicht. Entweder ihr vertraut darauf, dass Christus alles gemacht hat, alles getan hat und dass Jesus Christus alleine reicht zum Leben und zum Sterben, oder Risiken und Nebenwirkungen, ihr seid verpflichtet, alles, completo, tuto, 100% Gesetz des alten Bundes zu halten. Von A bis Z, ohne Ausnahme. Viel Spaß. Dann kommt man ins Rotieren. Das funktioniert nämlich gar nicht. Und das hat auch einer Scheinheiligkeit Tor und Tür damals geöffnet und bis heute hinein. Wer versucht es zu machen, ihr könnt selber überlegen, schafft ihr es an einem einzigen Tag, dass ihr sagt, so dieser Tag, wenn ihr ins Bett geht, der war so, dass Gott seine helle Freude an mir gehabt hat, dann seid ihr besser als ich. Ich schaffe das nicht. Läuft nicht. Also von daher kann das gar nicht funktionieren. Kleine Klammer, Paulus hatte nichts gegen die Beschneidung. Er hat sogar einen Mitarbeiter beschneiden lassen, um unter Juden missionieren zu können. Also das war jetzt nicht generelle Ablehnung. Nur als Weg, um mit Gott ins Reine zu kommen, hat Paulus gesagt, nein, geht nicht, auf keinen Fall, könnt ihr nicht machen. Sondern er vertritt etwas Reformatorisches, wenn man so will, Solus Christus, allein Jesus Christus. Das ist das, was er versucht, den Galatern, uns, aufs Herz zu legen. Du kannst dich mit Gott selber nicht ins Reine bringen. Nicht, indem du etwas tust. Und ich gebe mir noch viel mehr Mühe. Ab heute mache ich das alles anders. Ich weiß nicht, ihr kennt diese Sätze. Wir steuern aufs Jahresende zu, Jahresanfang, neue Vorsätze. Paulus sagt, nee, geht nicht. Ohne Jesus läuft hier gar nichts. Das heißt, ihr könnt euch Mühe geben, punktuell etwas zu verändern, aber mit Gott ins Reine kommen, geht also gar nicht. Und wo trifft uns das? Überall dort, wo wir meinen, wir könnten durch formelle Geschichten irgendwo etwas bewirken, den Zugang zu Gott. Ich habe das eben schon gesagt, Taufe, Konfirmation, Firmung, was weiß ich, Kirchen- oder Gemeindemitgliedschaft. Wenn ich nur die richtigen Scheine mache und tauche dann mit bei Gott auf, dann funktioniert das. Ich habe heute Morgen von Wolfgang aus dem Krankenhaus eine nette WhatsApp bekommen mit einem ganz tollen Bild. Wollte ich eigentlich noch eingearbeitet haben, ist aber nichts. Da kommt jemand zu Gott, steht vor ihm und erlebt dann, hier gelten auch 3G-Regeln. Du musst getauft sein, du musst gefirmt sein und du musst gestorben sein. Vorher kommst du hier nicht rein. Ja, wir schmunzeln, aber das sind zum Teil zumindest genau solche Dinge, wo man sagt, ja, ich bin doch getauft. Also muss Gott schon sagen, darfst hier rein. Ein großer Irrtum. Rein, so läuft es nicht. Und auch wir können das, auch als Christen, auch in unserer Gemeinde kann das so laufen. Ich arbeite doch mit. Ich streng mich doch an. Ich tue doch alles für Jesus. Und meine, mich über meine Leistung, meinen Einsatz, meine Mitarbeit definieren zu können. Auf diesem Hintergrund muss ich aber sagen, nee, Leute, funktioniert gar nicht. Das ist nicht das Ding, was Jesus von uns erwartet. Und ein weiteres, wo es auch schief gehen kann, wenn es heißt, du musst aber noch, also solus Christus, allein Jesus, aber du musst noch. Da gehört noch eins obendrauf. Zusätzlich das Zusatzpaket schnüren. Nein, genau das meint Paulus, wenn er von der Freiheit der Kinder Gottes redet, zu sagen, da ist alles da. Jesus hat für alles gesorgt. Also das, was ich euch hier an der Stelle sagen möchte, erstmal so alle Lasten abzuwerfen, zu sagen, den ganzen Druck einmal wegzunehmen und zu sagen, nee, alles getan, alles gemacht, freier Zugang zu Gott. Und wir können und dürfen aus eigener Anstrengung da nichts hinzufügen wollen. Das werden wir nie können. Also, befreiende Botschaft. Das ist ein erstes, das erste G. Insofern sage ich, es stimmt nicht ganz, Paulus legt keinen Wert auf das Gesetz als Heilsvermittlung. Das zweite, da legt er sehr viel Wert drauf. Gnade, und zwar Gottes Gnade zählt einzig und allein. Ich weiß nicht, welchen Zugang ihr zu diesem Stichwort Gnade habt. Positiv, negativ, neutral, wie ist das besetzt? Ich nenne euch einen Satz und könnt ihr selber sehen, wie ihr damit klarkommt. Dann Gnade dir Gott. Hört sich nicht so toll an, ne? Wenn jemand begnadigt wird, hört sich viel besser an. Aber jetzt nehmt mal diesen Satz und ich liebe solche Wortspielereien. Dann Gnade dir Gott. Eigentlich ist es das Beste, was uns passieren kann, wenn Gott uns gnädig ist. Es ist mehr wert als alles andere. Dann Gnade dir Gott. Das ist das, was eigentlich, deswegen mal mit Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Es ist eben halt genau das. Es ist nicht bedrohlich, sondern es ist ein Geschenk. Gnade bedeutet unverdientes Geschenk Gottes. Nichts möglich, was zu tun. Einfach nur Hand aufhalten, Danke sagen, annehmen. Frei leben. Das ist die Freiheit eines Christenmenschen. Und genau das hat Jesus gemacht. Uns freigekauft oder losgekauft. Das ist für uns eigentlich schwer fassbar. Wir sind mit dem Stichwort oder mit dem Vorgang damals, aus der damaligen Zeit der Sklaverei, das ist so weit weg. Aber genau das Bild hat Paulus im Sinn. Er sagt, ihr seid versklavt gewesen. Die Sünde war der Besitzer von euch. Ihr konntet da nicht alleine rauskommen. Und Jesus hat dich freigekauft. Er hat da mit seinem Blut für bezahlt, mit seinem ganzen Leben dafür bezahlt. Und jetzt bist du Eigentum Gottes. Du gehörst ihm. Begnadigt. Dann Gnade dir Gott. Hat er. Du bist begnadigt. Ist doch toll. Und jetzt sind wir aber nicht eben halt in einem freien Raum, also ohne irgendwo einen Bezug, sondern Freiheit heißt doch immer, ich bin in Beziehung, ich bin in Bindung mit jemandem. Und das heißt, die Freiheit ist uns gegeben, damit wir uns entscheiden können, mit wem wir leben. Und wenn Jesus uns freikauft, heißt das ja, wir gehören ihm. Und das heißt, es zeigt sich, Freiheit in der Bindung an Jesus Christus. Ich möchte, du möchtest mit ihm leben. Wenn wir Taufe feiern, Bei einer Taufe passiert doch genau das, dass ein Mensch sein Leben Jesus übergibt und sagt, das ist auf den dreieinigen Gott, lass ich mich taufen. Und dann leben wir unter dem Vorzeichen dieser Freiheit. Ich weiß nicht, ob uns das so richtig bewusst ist, aber das ist ein Geschenk. Und dann sind wir nämlich bei einem zweiten Stichwort der Reformation. Sola gratia. Allein die Gnade. Nicht Gnade plus. Ich sage das nochmal in aller Deutlichkeit. Durch dieses Evangelium sind wir befreit. Sind wir in diesem Stand der Freiheit. Und das verdanken wir Jesus. Und deshalb fordert Paulus auf, Leute, steht fest, lasst euch davon keinem reinreden, euch nicht verunsichern und nicht in irgendwelche Gesetzmäßigkeiten wieder reinpressen. Es gibt dann allerdings auch die Leute, die sagen, ja Moment, also absichern ist ja besser, ne? Also du sagst jetzt was von Freiheit, ist ja okay, aber das andere mache ich noch zusätzlich. Also das eine tun ist ja ganz gut, aber ne, was schadet es, wenn ich das eine tue und das andere nicht lasse? So wie Paulus das erlebt hat, diese vielen Altäre. Und er kommt da hinein und hält eine Predigt und sagt so, ich weiß, dass ihr ein gottesfürchtiges Volk seid. Ihr habt an alle Gottheiten und Götzen gedacht. Und für den Fall, dass ihr einen vergessen habt, habt ihr einen Altar aufgebaut für den unbekannten Gott. Und den verkündige ich euch. So könnten wir das ja auch machen, zu sagen, also alles abgedeckt und dann ist da auch noch irgendwo Platz. Nein, es ist eben halt nicht mehr für etwas anderes Platz. Entweder sind wir durch Jesus Christus, durch sein Leiden, Sterben und Auferstehen, und das habt ihr so oft gehört, aber ich weiß nicht, ob wir das noch begreifen, diese Dynamik, die dahinter steckt, diese Freiheit, diese Freude, all das, was da drin steckt, dann brauchen wir und können nichts mehr hinzufügen. Weil sonst würden wir deutlich machen, das ist schön und gut, Jesus, was du da gemacht hast am Kreuz. Aber das wird erst in dem Moment vollständig, wenn ich, Christian, mein Teil dazu tun. Funktioniert nicht. Geht nicht. Klar, ich kann es annehmen oder ablehnen, aber das ist kein Dazutun, sondern das ist Hände aufhalten oder Hände verschließen. Nicht mehr und nicht weniger. Durch Jesus haben wir dieses neue Leben. Also, sola gratia, Gnade Gottes. Und Paulus bleibt auch nicht da stehen. Er hat noch ein G in petto für uns. Glaube als Vertrauen in Gott. Und dann wird so etwas auch praktisch. Das ist nicht Theorie, das ist nicht, stelle ich mir in meinem Gottesdienst mal vor, wenn da die ganze Gemeinde sitzt und alle nicken und sagen ja. Oder wenn wir in Amerika, höre ich ein Amen und es kommt ein Amen. Das kann so ein äußerlich sein. Ich wünsche mir, dass das in uns drin etwas macht. Was machen wir mit diesem Geschenk des neuen Lebens? Was machen wir mit dieser Freiheit, die Jesus uns schenkt? Freiheit ist nicht nur eine Freiheit von etwas, von der Gesetzmäßigkeit, sondern auch die Freiheit zu etwas. Wir können etwas tun, wir dürfen etwas tun. Und dann ist die Frage, welche Rolle spielt dabei unser Glaube? Welche Rolle spielt dabei unser Vertrauen auf Jesus Christus? Einzig durch den Glauben, unser Vertrauen in das, was er getan hat für uns, den Zugang, den er uns geschenkt hat, da sind wir bei diesem allein aus Glauben, allein aus einem Vertrauen. Und das können jetzt mal die Ehepaare überlegen, wie das ist, wie viel Vertrauen ihr zueinander habt. Und sagt, aus dem Vertrauen heraus zu dir bin ich bereit, das zu tun. Ich habe mal bewusst gesagt, nicht aus Liebe, sondern aus dem Vertrauen. Aus dem Vertrauen. Oder sagen wir mal, Moment, wenn meine Frau auf Kur fährt, gibt es dann einen Kurschatten? Oder wenn ich auf Kur bin, muss sie Angst haben? Vertrauen. Wie viel Vertrauen ist denn da? Spannende Sache in der Praxis. Theoretisch volles Vertrauen. Praktisch vertraut ihr einander? Im Jakobusbrief kommt dann sozusagen die Nagelprobe auf das Ganze. Es reicht nicht nur Glauben zu haben, schreibt ein Jakobus, und das ist oft als Gegenpol zu Paulus verstanden worden. Ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube, er ist tot und wertlos. Also, konkret heißt das, wenn du sagst, ich glaube an Jesus Christus und dann setze ich mich zu Hause in meinen Ohrensessel und sage so, der Rest bleibt draußen. Ich brauche nichts mehr zu tun, der Kopf ist schon im Himmel und der Rest wird irgendwann auch noch folgen. Jakobus sagt, nee, es hat immer Konsequenzen, wenn du glaubst. Es hat immer Konsequenzen, wenn du mit Jesus leben willst. Und dann heißt das nicht, du kannst dir den Himmel verdienen. Da hat Paulus gesagt, deutlich, das haben wir gerade gehabt, nein, verdienen kannst du gar nichts. Das kriegst du nur unverdient. Aber wenn du mit Jesus lebst, dann macht es dir ja, Beine. Dann kommst du in Bewegung. Dann willst du gerne etwas tun, aus Dankbarkeit, aus Freude heraus. Und genau das kommt hier nämlich auch zum Tragen. Also keine Werkgerechtigkeit, aber ein Leben aus Dankbarkeit und Freude. Und dann können wir überlegen durchaus, wie viel Freude hast du denn an Jesus? Wie sehr bist du ihm denn dankbar? Wie sehr motiviert dich das zur Mitarbeit? Wie sehr motiviert dich das, anderen Leuten etwas von dieser Liebe weiterzugeben? Zu zeigen, Gott liebt dich. Eigentlich die schönsten drei Worte, die ich jemand sagen kann im Namen Jesu. Gott liebt dich. Weißt du das eigentlich? Egal, was du ausgefressen hast. Gott liebt dich. Das heißt, wir tragen eine Verantwortung für die Gestaltung der Gegenwart, für das Miteinander von Christen. Paulus hat im selben Brief, Galater 3, in den Versen 26 bis 28, etwas, finde ich, einfach ausgedrückt. Ihr seid jetzt alle mündige Söhne und Töchter Gottes durch den Glauben und weil ihr in engster Gemeinschaft mit Jesus Christus verbunden seid. Denn als ihr in der Taufe Christus übereignet wurdet, habt ihr Christus angezogen wie ein Gewand. Es hat darum auch nichts mehr zu sagen, ob ein Mensch Jude ist oder nicht Jude, ob im Sklavenstand oder frei, ob Mann oder Frau. Durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zu einem Menschen geworden, zu einem Leib, zu einem Körper, zu einer Einheit. All das. Das heißt, wir leben nicht mehr alleine, jeder für sich, individuell, großes Schlagwort, Individualismus oder Egoismus vielleicht sogar, sondern jeder hat seinen Platz in der Gemeinde. Jeder hat seine Verantwortung, jeder hat seine Aufgaben. Und nur so funktioniert es in einem Organismus. Ich staune immer wieder, es hört sich so banal an, aber dass mein Körper so funktioniert, wie er funktioniert, dass ich nicht immer aktiv denken muss, so Herz, jetzt wird gefälligst geschlagen. Schlagen, 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 das läuft. Brauche ich mir keinen Gedanken zu machen. Oder da läuft so vieles selbstverständlich. Ich merke es umgekehrt, wenn bei irgendwas nicht selbstverständlich funktioniert. Wenn, was weiß ich, das Knie streikt, der Rücken streikt, Lack ab ist, man ist älter und dann gibt es eben halt mal Beeinträchtigungen. Nein. Und genauso in der Gemeinde zu sagen, wir merken sehr wohl, wenn da etwas nicht läuft. Und dieses wir übernehmen, wir tragen Verantwortung im Miteinander. Sola fide, allein aus Glauben, alleine aus dem Vertrauen, das Jesus uns zusammengestellt hat. Ich habe mir den Laden nicht ausgesucht, sondern Jesus hat mich in die Gemeinde reingestellt. Jesus hat dich da reingestellt. Also, du hast deinen Platz und genauso gilt das für jeden anderen auch. Und vertrauen wir darauf, dass Jesus auch den anderen an genau den richtigen Platz gestellt hat, den Bruder, dann müssen wir die Schnittstellen finden, wo können wir und wie wollen wir zusammenarbeiten. Und wenn es mal knirscht, dann müssen wir an den Stellen eben halt auch sehen, dass wir arbeiten oder in dem Text, wenn ihr den noch vor Augen habt, ich habe mir das mal so notiert, dann muss das durch den Heiligen Geist geschmiert werden. Ich habe innerlich Abbitte geleistet an den Heiligen Geist, aber ich habe gedacht, eigentlich ist das genauso der Heilige Geist, der uns verbindet. Durch seine Gaben, durch seine Frucht, vielleicht genau das. Und die Blickrichtung von Paulus, sie geht nach vorn, sie geht nicht zurück. Nach vorn auf das Ziel hin, ein hoffnungsvoller Blick und zu sagen, da wird sich das zeigen, ob wir gerechtfertigt sind oder dass wir gerechtfertigt sind. So wird das drauf. Die Vollendung des Heiles in Gottes Gegenwart. Und dann hat Paulus hier auch geschrieben, alle Unterschiede werden nebensächlich. Das ist völlig egal. Und damals gab es kaum größere Gegensätze als Sklave oder Freie oder Männlein, Weiblein. Unterschiede. Wir können so viele Unterschiede kreieren, wie auch immer wir wollen. Aber all das führt zusammen und zu sagen, nee, ihr seid jetzt der eine Leib und dieser eine Leib baut gemeinsam am Reich Gottes. Dieser eine Leib sorgt dafür, dass die Gemeinde zu einem Ort wird, wo Menschen dem lebendigen Gott begegnen können. Wo Menschen erleben können, wie man einander lieb hat. Habe ich mir nicht ausgedacht, sagt Jesus. Wo man Freude aneinander hat, wo man Fürsorge füreinander lebt, wo man offen ist für jeden, der durch die Tür da reinkommt. Das heißt nämlich nicht geschlossene Gesellschaft, wir sind fertig, wir brauchen keinen mehr, das wäre schlimm, sondern wir sagen ja, wir freuen uns. Und nicht nur, weil wir noch jemanden für die Musik brauchen oder für den Kindergottesdienst oder irgendwo für und jetzt du kommst, du arbeitest mit, hurra, nein. Jeder darf seinen Platz finden, aber jeder darf auch einfach erstmal ankommen in der Gegenwart Gottes. Paulus hat seine 3G-Regeln, so habe ich das jetzt mal schreiben müssen, damit Menschen, die aus der Spur rausgeraten sind, die den Anschluss verpasst haben, vom Weg abgekommen sind, die trotz eines guten Anfanges in der Gefahr standen, irgendwo sich zu verzetteln. Und sie müssen und sie sind neu von ihm, man sagt das ja im Deutschen so schön, eingenordet worden. Eigentlich müsste man sagen, eingejesust. Dann würde es das vielleicht besser treffen, in seinem Sinne zu sagen. Das ist das Entscheidende. Und von daher habe ich auch, für uns möchte ich fragen, für dich fragen, für mich fragen, wo erarbeitest du dir Gottes Liebe? Gehört zum ersten Stichwort. Vielleicht liegt das manchmal gar nicht so auf der Hand. Aber wo definierst du dich über die Leistung, über das, was du tust? Tust du genug? Hörst du die Stimme des Versuchers? Das reicht nicht. Du musst mehr tun. Oder wo lässt du dich einfach nur beschenken von Gott? Bist du offen für seine Geschenke? Hältst du ihm deine Hände entgegen, dein Leben? Darfst du? Der schenkt gerne. Der knausert nicht. Und wo wird dein Vertrauen zu Gott in der Liebe zu anderen sichtbar? Können das andere spüren, dass dein Herz für Gott schlägt und für den anderen, für dich und für dich und für dich? Wenn wir das in Konsequenz ausleben, dann minimiert das unsere Feindbilder. Dann passt das nicht mehr. Also, all das gehört zusammen. Jesus nachfolgen, Freiheit in Liebe gestalten. Liebe und diese Freiheit hat dieses Ziel. Da wird was gebaut. Da entsteht etwas Großartiges. Und ich gehöre dazu und du auch. Und du auch und du auch. Und gemeinsam leben und freuen wir uns an dieser Freiheit. Das lasse ich am Ende stehen. Das wisst ihr schon. Das hängt auch aus. Das können wir leben und lesen und uns vorbereiten. Ich habe euch heute gar nicht gefragt. Ich weiß nicht, ob das euch aufgefallen ist. Aha. Ja, der Stuhl hat. Siehst du, Jessica, der Stuhl hat gefehlt. Also, wir machen das noch mit dem Stuhl. Das wird noch kommen. Aber nein, auch von mir aus durchaus. Es ist nicht nur ein Satz mal, weil ich einfach meinen, eine tolle Idee zu haben oder das nutzt eh keiner. Wenn ihr mit den Texten Erfahrung macht, lasst es uns wissen. Und wenn etwas ist, dazu auch, habt den Mut, selbst wenn wir das nicht eingeplant haben, dann das mal zu zeigen oder zur Gottesdienstleiterin oder Gottesdienstleitung zu gehen oder zu mir zu kommen und zu sagen, hey, das ist mir wichtig und das ist kostbar und das dürfen und wollen wir teilen. Wir üben da noch dran. Ich genauso wie ihr auch. Ich habe da auch noch trotz so vieler Jahre keinerlei oder wenige, wirklich so viele Erfahrungswerte. Aber das sind tolle, die ermutigen mich zu sagen, ich möchte mit euch das Leben, dass Gottes Wort lebendig wird. Also helft mit, achtet mit drauf und teilt. Dann werden wir alle reich beschenkt. Ich bete noch mit uns. Jesus Christus, du bist alles, was wir brauchen. Und ich danke dir dafür, dass du damit allem anderen einen Riegel vorgeschoben hast, dass wir nichts leisten müssen, um uns den Himmel zu verdienen. Und dass du uns zusammenstellst in einer einzelnen Gemeinde, weil du uns alle miteinander lieb hast, weil dein Blut für uns alle vergossen wurde. Und weil du möchtest, dass wir miteinander zu deiner Ehre und zum Segen für alle leben können und leben wollen. Und ich möchte lernen, mit diesen Gs richtig umzugehen. Ganz besonders mit der Gnade, das Geschenk zu bekommen. Und das im glaubenvollen Vertrauen auch Praxis werden zu lassen. Hilf du zur Liebe. Hilf du zu neuem Vertrauen ins Miteinander. Und dann beschenk du uns reichlich, so wie du das willst. Danke, dass du uns nicht aufgibst, sondern dass du uns liebevoll korrigierst und dann gehen wir miteinander dir nach. Schenk dazu Gnade. In deinem Namen. Amen.